Also das heißt, der Feind sitzt manchmal in uns selber.
So ist es. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, in gewisser Weise müssen wir von niemand so viel Angst haben wie vor uns selbst. Denn im Ernst, man kann uns alles Mögliche antun, aber von Gott trennen kann uns niemand außer wir uns selbst.
Gut, dann habe ich schon ein bisschen die Frage jetzt. Habe ich sehr gut beantwortet bekommen. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich. Ihre Sendung ist wunderbar, Herr Professor Splett. Ich habe auch schon ein Buch von Ihnen.
Gut, danke sehr. Dankeschön für Ihren Anruf. Dank. Eine nächste Hörerin hat uns erreicht, Frau Adler. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Professor. Mein Name ist, ja, das haben Sie ja schon gesagt. Ja. Ich rufe aus Berlin an und habe eigentlich nur eine Bitte. Eine Bitte um eine Patentantwort. Und zwar auf jene Äußerung, die Sie auch wiederholt genannt haben. Glauben ist nicht Wissen. Mhm. Ich, zu meiner Tätigkeit möchte ich sagen, also ich bin ja nun im Ruhestand, aber ich habe eine konfessionelle Schule besucht und bin konvertiert 1999, so viel zu der Vorgeschichte. Und meine Muße fülle ich nun damit, ich betrachte das faktisch als Berufung, aber ich will das jetzt nicht ausweizen, erschrecken Sie nicht, bleibt Seelsorge, so habe ich das jetzt selbst genannt. Und dadurch habe ich Kontakt zu Leuten, naja, das will ich jetzt nicht weiter ausmalen, Sie können sich das wahrscheinlich denken, denn Berlin ist faktisch Diaspora. Und diese Antwort, Glauben ist nicht Wissen, mit frechem, kecken Gesicht. Haben Sie eine Patentantwort?
Ja, ich habe sie an sich kurz schon angedeutet. Ich würde sagen, wenn ich muss unterscheiden, wenigstens drei Bedeutungen von Wissen. Gewusst das, gewusst wie und gewusst warum. Das gewusst warum ist die Wissenschaft. Aus Gründen, mit Beweisen. Und das gibt es tatsächlich beim Glauben nicht. Woher soll ich wissen, warum Gott mich liebt, warum er mich gerufen hat? Woher soll ich wissen, warum ein anderer Mensch mich liebt? Da gibt es kein Warum. Wenn also einer, und die Wissenschaftler haben das so, die hören bei Wissen immer die wissenschaftliche Wissen, und das ist ein Wissen warum, und Glauben ist kein Wissen warum. Das kann man denen zugeben. Und da muss man sagen, es gibt aber nicht bloß ein Wissen warum, sondern es gibt auch ein Wissen das, ohne warum. Ich weiß das Warum nicht, aber ich weiß, dass es so ist, weil es mir begegnet ist. Und dieses Wissen, das macht den Glauben aus. So weiß ich, dass mein Freund ist. Natürlich hat sich dieses Wissen aufgebaut aus Begegnung mit ihm. Aber ich kann doch niemand anderem beweisen, dass der mein aufrichtiger Freund ist. Wie soll ich das machen? Das weiß ich, ohne es beweisen zu können. Gewusst das. Und in diesem Sinn ist dann Glaube durchaus nicht Nichtwissen, sondern ist er Wissen. Und deswegen mein Vorschlag, Wissen heißt, sagen können, wie es ist. Woher ich das weiß, ob durch meine eigenen Augen oder ob das Wort eines anderen hin, zum Beispiel, woher wissen wir denn, dass England eine Insel ist? Ich bin noch nicht drumherum gefahren. Das glaube ich den Leuten mit den Atlanten und Wikipedia oder was weiß ich. Soll ich das alles nicht Wissen nennen? Was wissen wir denn dann überhaupt noch? Also, gewusst warum, gewusst wie, gewusst das. Und beim Glauben reicht es, sagen, gewusst das. Und dann kann man mal den anderen fragen, wie viel er eigentlich weiß, ohne es beweisen zu können.
Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Adler. Und Dankeschön für die Antwort, Herr Professor. Wie ist es eigentlich bei den Menschen? Was annehmen, Herr Professor, ist doch auch absolut wichtig. Ich liebe jetzt einen Menschen nicht, weil erstens, zweitens, drittens und viertens, sondern weil es so ist. Ich nehme es einfach an.
Ja, eben. Auch genau das gehört noch in das hin, was wir eben geredet haben. Auch hier kann ich keine Beweise, ich kann anderen noch keine Beweise geben, denn die sind es nicht. Der andere hat zwar Qualitäten und Eigenschaften, die mir zusagen, aber diese treffen ja nicht den Kern. So geht es los, so lernt man sich kennen, so interessiert oder fasziniert einen vielleicht jemand. Aber hoffentlich stößt man doch irgendwann durch zu diesem Punkt, wo man jetzt ihn selbst erkannt hat. Und jetzt sagen würde, selbst wenn diese oder jene Eigenschaft verloren geht, wenn du nicht mehr so hübsch und nicht so schlank und nicht mehr so schön, was weiß ich nicht, bist, dich habe ich erkannt und von dort her sage ich ja zu dir, auf diesen inneren Kern hin und nicht mehr wegen der anderen Dinge. So wie das also auch vorkommt. Ich erinnere mich mal, mir hat eine Ordensschwester mal gesagt, eine ältere, die hat gesagt, wenn sie gewusst hätte, was sie im Orden erwartet, hätten keine 4 Pferde sie reingebracht. Jetzt brächten aber keine 8 sie raus.
Ein sehr schöner Vergleich.
Nicht? Und das habe ich gesagt, finde ich sehr schön, was Sie da sagen. Das passt für meine Ehe auch.
Und das ist natürlich auch ein absolut christliches Verhalten.
Ja, eben, eben.
Herr Lariel ist der nächste Hörer. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Splitt. Ich habe folgende Frage zur Gewissheit. Warum soll ich mir nicht gewiss sein? Ich bin mir gewiss, dass Gott mich liebt.
Ja.
Und das ist absolut.
Ja.
Und zwar insofern, als es mich frei macht, auf mich zu schauen.
So,
ich kann also auf alle Fälle von mir absehen und für die anderen da sein.
Ja, richtig.
Aber dadurch bin ich mir gewiss, dann, in der Liebe, in der Beziehung zu Gott, bin ich mir so gewiss, dass er mich sicher nicht in die Hölle schickt.
Er schickt sie auch, Gott schickt überhaupt niemand in die Hölle. Gott schickt niemand in die Hölle. Gott tut das, was wir im Vater unser nur beten, nämlich dein Wille geschehe. Und es kann sehr wohl sein, dass jemand sagt, nein, ich will nicht in den Himmel, ich will mich nicht unterwerfen. Bei wem Sie das sehr schön nachlesen können, das ist der Autor Clive Staples Lewis, Lewis geschrieben. Sein bekanntestes Buch heißt wahrscheinlich Dienstanweisung an einen Unterteufel. Inzwischen laufen auch seine Narnia-Geschichten für diese Kinder wieder. Und der hat ausdrücklich gesagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die große Scheidung, wo er das schildert, wie Menschen sich erlösen lassen sollen. Freunde reden auf sie ein, Partner reden auf sie ein. Und die wollen nicht. Das kennen wir alle, seit wir 2,5 sind. Das nannte man damals Schmollen. Man steht in der Ecke und sagt, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Gott schickt überhaupt niemanden in die Hölle. Natürlich nicht. Aber er erfüllt uns unseren Willen. Und wenn wir nicht wollen, respektiert er das blutenden Herzens.
Dankeschön, Herr Lariel, für Ihren Anruf. Herr Professor, gehen wir noch einen Schritt weiter. Hoffnung ist im Ernstfall Hoffnung wieder Hoffnung.
Ja, was ist damit gemeint? Das ist tatsächlich ein Thema, das man nicht weglassen darf bei dem Punkt. Und zwar geht es hier, dieses Wort steht bei Paulus im Römerbrief im 4. Kapitel und bezieht sich auf Abraham. Und das ist einer der missverstandensten Texte des Neuen Testamentes. Diese Antworten von Paulus hier und gerade auch bei modernen, beim großen Teil moderner Theologen. Deswegen müsste da unbedingt davon geredet werden. Worum geht's dort? Es geht darum, dass Gott von Abraham verlangt, seinen Sohn zu opfern. Und das versteht also die Neuzeit nicht mehr. Bei Kant kann man lesen, sowas kann Gott gar nicht befehlen, das muss der Teufel sein, Abraham hätte nie gehorchen dürfen. Oder auf der anderen Seite erzählt Sören Kierkegaard, sagt, die Religion geht eben über die Ethik hinaus, Gott kann auch den Mord befehlen und das ist in Ordnung. Und jetzt gibt es da alle möglichen Zwischentöne und Zwischenstimmungen, die man in katechetischen Büchern oder so lesen kann, wo leider ein großer Teil auch unserer heutigen Theologen damit überhaupt nicht umgehen kann. Und sagt, das kann nur ein Missverständnis sein und eigentlich kann es nur darum gehen, dass das aufgehört wird. Und jetzt muss man mal gucken, was ist mit dem Text gemeint? Was geschieht denn im Neuen Testament damit? Das sind zwei Stellen. Das erste ist der Römerbrief. Und im Römerbrief, wo auch dieses Wort fehlt, Hoffnung wieder Hoffnung, geht es zunächst mal noch nicht um das Opfer Isaaks, sondern hier geht es darum, dass Gott Abraham besucht. Abraham ist 100 Jahre alt, seine Frau ist 90 und er verheißt ihnen einen Sohn. Sarah lacht darüber und glaubt das nicht. Aber Abraham glaubt es und dieser verheißene Sohn ist Isaak. Und bei dieser Stelle schreibt ihm Paulus schon aufgrund des Glaubens, ist das so gewesen. Er hat eben geglaubt, dass Gott so etwas machen kann, dass er auch schon erloschene Sexualität, sexuelle Kraft im Mann wie in der Frau aus ihrem Tod erwecken kann, sodass er nochmal ein Kind bekommt.